ARD. Drohnen über Polen. Was bedeutet der Vorfall für Deutschland und die NATO?
Bundesweiter Warntag. Wie gut sind wir aufgestellt beim Thema Bevölkerungsschutz?
Und Klimawandel und weniger Weinkonsum. So stellen sich Winzer den Herausforderungen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 11. September. Immer noch ein Datum mit Gänsehautfaktor, auch 24 Jahre danach. Magda und Uli sind heute wieder für euch da.
Genau, guten Morgen ihr Lieben oder Dzień dobry, wie man in Polen sagt. Und damit sind wir mittendrin im ersten Thema. Uns hat gestern am frühen Morgen diese Meldung doch sehr irritiert. Polen schießt bewaffnete Drohnen ab, die in den polnischen Luftraum eingedrungen sind. Laut Polen waren das Drohnen aus Russland. Und ja, das waren so wirklich so richtige Mini-Flugzeuge.
Ja, und was bedeutet das jetzt? Das ist ja dann auch nicht mehr ganz so weit weg von uns, von Deutschland, wenn jetzt schon Drohnen in unserem Nachbarland abgeschossen werden. Deshalb klären wir jetzt mal die wichtigsten Fragen.
Ja, was ist genau passiert? In der Nacht auf Mittwoch gab es heftige Luftangriffe von Russland, auch im Westen der Ukraine, also dort, wo die Ukraine an Polen grenzt. Und in dieser Nacht ist eine große Anzahl von Drohnen an der Grenze zur Ukraine in den polnischen Luftraum geflogen. Das polnische Militär spricht von mehr als ein Dutzend.
Und der Verteidigungsminister von Polen sagt, dass daraufhin mehrere dieser Drohnen zerstört worden sind von NATO-Kampfjets. Trümmerteile von einer Drohne haben auch ein Wohnhaus in Polen getroffen, es ist aber niemand verletzt worden. Aber die Menschen in den Regionen im Osten von Polen, die sollten erstmal zu Hause bleiben und es sind auch einige Flughäfen zwischenzeitlich mal geschlossen worden.
Jetzt muss man dazu sagen, dass es nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Erst am Montag ist eine abgestürzte Drohne auf einem Feld an der Grenze zu Belarus gefunden worden. Allerdings ohne Sprengladung an Bord. Und im August ist eine Drohne auf ein polnisches Feld gestürzt und explodiert. Was neu ist, ist, dass Polen jetzt die Drohnen abgeschossen hat. Das gab es so vorher noch nicht.
Nee, aber die Armee, die polnische Armee, die begründet das so. Es handelte sich um eine neue Dimension, weil es eben so viele Drohnen auf einmal gewesen sind. Aber vermutlich wollte Polen auch einfach mal ein Zeichen setzen. Der Verteidigungsminister hat nämlich erst am Dienstag, also an Tag vor diesem Vorfall, vor dieser Nacht gesagt, dass der Abschuss von Drohnen gerechtfertigt sei.
Polen geht davon aus, dass diese Drohnen mit Absicht in den polnischen Luftraum gesteuert wurden und dass das kein Versehen war. Wir haben es mit einer groß angelegten Provokation zu tun, sagt Ministerpräsident Tusk. Und auch der deutsche Verteidigungsminister Wadefuhl sagt, es gebe keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Drohnen versehentlich über polnisches Hoheitsgebiet geflogen seien.
Ja, und was sagt Russland dazu? Das sei ein Zitat Mythos, dass die Drohnen absichtlich in polnisches Gebiet gelenkt wurden. Das Verteidigungsministerium habe zwar einen Großangriff auf militärische Einrichtungen in der Westukraine ausgeführt, es habe aber keine Pläne gegeben, Ziele in Polen zu treffen. Und man sei auch zu Gesprächen mit der polnischen Seite bereit, um den Vorfall zu klären.
Nach dem Abschuss hat Polen gestern die NATO um Unterstützung gebeten. Es hat ein Verfahren nach dem sogenannten Artikel 4 beantragt. Das gab es gestern erst das siebte Mal in der Geschichte der NATO. Und da geht es erstmal darum, dass eine Sitzung der NATO einberufen wird, weil Polen eben eine Bedrohung befürchtet. Da kann der Fall dann besprochen werden und es kann Beschlüsse oder Maßnahmen geben, muss es aber nicht.
Genau, die Sitzung hat es gestern auch schon gegeben und danach gab es dann vom NATO-Generalsekretär ein paar deutliche Worte. Er hat das Zitat rücksichtslose Verhalten von Russland verurteilt und bei der Sitzung hätten die Verbündeten ihre Solidarität mit Polen bekundet.
Wenn man das Ganze jetzt weiterdreht, dann wäre die nächste Eskalation der Artikel 5 der NATO. Mhm. Über den wird auch viel gesprochen. Das ist der Artikel, der vereinfacht gesagt meint, dass ein Angriff gegen ein Land der NATO als ein Angriff auf alle Länder der NATO betrachtet wird und diese Länder dem angegriffenen Land helfen. Das nennt man auch Beistandspflicht.
Tja, und dann wäre man in einem Krieg. Dafür müsste sich Polen aber erstmal als richtig angegriffen definieren und wenn dann wirklich alle anderen NATO-Länder einsteigen würden in so einen Konflikt, ja, dann hätten wir eben eine noch größere Eskalation und deshalb gilt auch dieser Artikel 5 als eine Art Abschreckung, also als eine Art Warnung.
Wenn es jetzt doch Absicht war, von russischer Seite in den polnischen Luftraum einzudringen, warum haben sie das gemacht? Bruno Kahl, das ist der Chef des Bundesnachrichtendienstes, also des deutschen Auslandsgeheimdienstes, der hat vor ein paar Tagen erst in einem Interview gesagt, dass Russland austesten möchte, wie weit es gehen kann, wie weit es provozieren kann, eben gerade im Hinblick auf diesen Artikel 5.
Ja, also es geht darum, dass Russland die westlichen Länder verunsichern will, destabilisieren will. Und das ist eben die Strategie. über alle neuen Erkenntnisse, was dieses Thema betrifft, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Unsere Infos von Stand jetzt, 5 Uhr heute Morgen, die können wir euch jetzt mitteilen. Und alles andere findet ihr auch immer auf tagesschau.de. So, es existiert, das haben wir ja gerade gehört, eine Gefahr für Europa und auch für Deutschland. Das ist ziemlich sicher und das ist auch der Hauptgrund, warum Deutschland im Moment ja militärisch aufrüstet, viel Geld dafür ausgibt, aber zum Beispiel auch Geld in den Bevölkerungsschutz stecken will. Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an.
Heute ist mal wieder bundesweiter Warntag ab 11 Uhr. Dabei werden ja die Warnsysteme in ganz Deutschland getestet, also Sirenen, Warn-Apps, sowas alles. Also bitte nicht erschrecken, wenn euer Handy diesen Ton abgibt.
Boah, ist das unangenehm. Ich habe es extra direkt leiser gedreht. Ja, wir gucken uns jetzt mal an, was eigentlich zum Zivil- und Katastrophenschutz alles dazugehört. Der Staat hat ja die Aufgabe, uns Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Und wenn wir jetzt ans schlimmste Szenario denken, also zum Beispiel eine Kriegssituation, da fallen einem natürlich sofort Bunker als Schutzräume ein für alle, die keine U-Bahnhöfe in der Nähe haben, so wie du, Magda. Bei mir gibt es zum Beispiel keine. Aber öffentliche Schutzräume in Deutschland, damit sieht es ehrlich gesagt ganz schlecht aus.
Ja, Deutschland hat laut Bundesinnenminister Dobrindt aktuell knapp 580 öffentliche Schutzräume für so, 480.000 Menschen. Eine knappe 500.000. Mal kurz überlegen, wie viel sind wir in Deutschland? Ein bisschen mehr.
Ja, ungefähr 83 Millionen, glaube ich.
Und hinzu kommt noch, keiner dieser Bunker, dieser Schutzräume, der wäre aktuell einsatzbereit, weil die alle seit 2007 nicht mehr gewartet worden sind.
Tja, und im gesamten Osten des Landes gibt es keinen einzigen Bunker. Nach dem Kalten Krieg sind die allermeisten Sirenen und auch Bunker im Rest der Republik stillgelegt worden. 1990 gab es noch 2000 öffentliche Schutzräume für 1,8 Millionen Menschen. Die sollten dann aber anders genutzt werden, deshalb heute nur noch viel weniger.
Genau, in Berlin sind da, ich erinnere mich gerne mal, Clubs eingezogen oder Galerien. Aber jetzt, klar, durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine ist der Bedarf nach Schutzräumen durchaus wieder vorhanden. Kommunen zum Beispiel im Osten fordern da jetzt klarere Vorgaben vom Bund und außerdem auch mehr finanzielle Unterstützung.
Ja, und das Bundesinnenministerium will auch höhere Summen in den Bevölkerungsschutz investieren. Bis 2029 10 Milliarden Euro. Der Innenminister Dobrindt spricht von einem Pakt für den Bevölkerungsschutz. Da geht es unter anderem um Sirenen, um digitale Warnsysteme fürs Handy, aber natürlich auch um Schutzräume und um Einsatzfahrzeuge für den Brandschutz, für Krankentransporte und auch für mobile Kommandozentralen.
Es sollen unter anderem Tunnel, U-Bahnhöfe, Tiefgaragen und Keller umgerüstet werden, sodass die also im Fall der Fälle als Schutzräume genutzt werden könnten. Dafür soll es auch dort Nahrung, Toiletten, ja, vielleicht sogar Feldbetten geben. Und durch Apps oder Schilder soll dann auf diese Räume hingewiesen werden.
Ich weiß noch, bei mir gab es mal eine Tiefgarage unter einem Marktplatz. Da waren, ich glaube, bis vor 10, 15 Jahren noch die Gitterbetten an der Decke angebracht. Und dann ist es saniert worden und jetzt gibt es keine Betten mehr. Jetzt ist das nur noch eine Tiefgarage. Mhm. Klar ist, auch die Regierung allein wird mit den ganzen Investitionen, mit dem ganzen Geld nicht alle Menschen in Deutschland schützen können. Und ja, es gibt deshalb auch Menschen, die haben die Sache schon selbst in die Hand genommen, so wie Christian Klaus aus dem Allgäu. Er hat zusammen mit einer Spezialfirma seinen eigenen Bunker gebaut, und zwar 8 Meter unter der Erde.
Wir haben einmal den ganz normalen Schutz, der was von oben fällt, sprich einfach Luftangriff, ja, konventionelle Bomben. Dann haben wir das Thema Giftgase. Wir haben jetzt also eine Filteranlage drin, die alle Giftgase, die momentan am Markt sind, komplett ausfiltern kann. Und natürlich auch noch die atomare Sache.
Ja. Wahnsinn. Wow. Muss man wollen und vor allem das nötige Kleingeld haben. Ja. Sein Bunker hat ihn so 45.000 Euro gekostet, reicht aber auch für ihn und seine Familie.
Also der ist jetzt im Endeffekt für 6 Personen geeignet. Also wirklich mit Schlafgemach und dann Küchenzeile verpflegungsmäßig für mehrere Wochen möglich.
So, klar ist, das können sich die wenigsten leisten. Mhm. Entweder man hat kein Geld oder keinen Platz oder beides. Die gute Nachricht ist aber, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK, sagt, auch Keller kann man schon gut zum Schutz nutzen. Im besten Fall haben die keine Fenster und es schadet auch nicht, sich in diesen Kellern dann ein paar Vorräte anzulegen.
Ja, damit ist man zumindest etwas gegen konventionelle Waffen geschützt, jetzt bei Gas- oder atomarer Strahlung natürlich nicht. Kurzer Blick rüber zu unseren Nachbarn in die schöne Schweiz. Dort gibt es sogar Schutzräume für mehr Menschen, als dort leben.
Ja, wow. Schöne Utopie für Deutschland. Mhm. Wir verlinken euch in unserer Folgenbeschreibung noch viele weiterführende Links, zum Beispiel Infos der MDR-Kollegen, die haben dem Zivilschutz eine ganze Themenwoche gewidmet.
Unsere Kurznachrichten.
In den USA ist der einflussreiche rechtskonservative Aktivist und Podcaster Charlie Kirk erschossen worden, und zwar während einer Rede an einer Uni im Bundesstaat Utah. Der 31-Jährige hatte in den sozialen Medien ein Millionenpublikum und ist immer wieder als großer Trump-Unterstützer aufgetreten. Er war eine Schlüsselfigur beim Versuch der Republikaner, mehr junge Menschen zu erreichen. Er hinterlässt seine Frau und zwei kleine Kinder.
Gestern Abend ist der Deutsche Fernsehpreis verliehen worden. Tom Kaulitz hat mit seiner Netflix-Serie Kaulitz und Kaulitz gegen seine Ehefrau Heidi Klum und ihre Show Germany's Next Topmodel gewonnen. Zusammen mit Bruder Bill natürlich. Otto Waalkes hat den Ehrenpreis für sein Lebenswerk bekommen. Und mit insgesamt 8 Preisen sind die meisten Auszeichnungen an die ARD gegangen. Unter anderem wurde auch die Produktion Ein Mann seiner Klasse als bester Fernsehfilm ausgezeichnet.
Und bei der Basketball-Europameisterschaft stehen die Deutschen im Halbfinale. Gegen Slowenien ist das Team lange im Rückstand hinterhergelaufen und hat das Spiel dann doch noch gedreht. Und morgen geht es dann im Halbfinale gegen Finnland. Und gegen die hat Deutschland in der Vorrunde schon mit 30 Punkten Vorsprung gewonnen. So, in Deutschland ist gerade Weinlesezeit. Das weiß ich, weil ich habe genau eine Weinpflanze zu Hause mit Tafeltrauben. Und die ist aber dieses Jahr sowas von krass explodiert, sodass ich jetzt echt viele Trauben ernten kann. Das ist wirklich beeindruckend, was so eine einzige Pflanze abwerfen kann. Die sind zwar ein bisschen kleiner als die aus dem Supermarkt, aber die schmecken wirklich super lecker. Die sind nämlich richtig süß.
Hell oder dunkel?
Hell, weiß.
Hell. Du kleine Winzermaus.
Ja.
Die Profis stecken gerade auch mitten in der Weinlese, in der echten Weinlese, in ihren Weinbergen in den deutschen Anbaugebieten. Man kann dieses Weinjahr so zusammenfassen, es ist ein bisschen weniger als sonst, aber die Qualität des Weins ist dafür herausragend gut. Es könnte wirklich ein Jahrhundertjahr werden, sagen die Fachleute. Und das kann leider aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Weinbranche insgesamt in einer Krise steckt, und zwar schon seit Jahren.
Genau, und das hat vor allem mit 2 Faktoren zu tun, dem Klimawandel und dem Trinkverhalten von uns Deutschen. Letzteres, nämlich das Trinkverhalten, hat sich verändert. Das sagt Simone Lohse. Sie ist Wissenschaftlerin und leitet das Institut für Wein- und Getränkewirtschaft an der Hochschule Geisenheim.
Die Verbraucher trinken weniger. Es werden auch weniger Verbraucher, weil einfach die Älteren aus dem Markt rauswachsen. Und die junge Generation hat wirklich ein deutlich moderateres Verhältnis zu Alkohol.
Ja, eigentlich ja ganz gut, aber für die Winzer natürlich nicht. Also, wir trinken nicht nur weniger Wein als früher, hinzu kommt auch noch, wir trinken nicht so viel deutschen Wein. Von 20 Litern, die jeder im Schnitt trinkt im Jahr, sind nur 8 Liter aus Deutschland.
Ja, das ist das eine Problem. Und das andere ist, na klar, der Klimawandel. Es wird wärmer und es wird trockener. Und auch darauf müssen die Winzer reagieren. So wie zum Beispiel Theresa Breuer aus Rüdesheim. Und sie macht das unter anderem mit Stroh, die sie um die Weinreben legt.
Wir sorgen durch Strohabdeckung in den extrem exponierten Lagen, wo wir einfach eine wahnsinnige Besonnung, aber auch intensive Winde haben, sorgen wir dafür, dass das Wasser im Boden bleibt. Und man hat dann tatsächlich einen relativ großen Effekt. Und wenn man unter das Stroh geht, hat man wirklich noch nasse Finger.
Ja, kenne ich aus dem Schrebergarten auch mit Gemüse. Dem anderen Problem, nämlich, dass die Deutschen weniger Alkohol trinken, versuchen einige Winzer auch mit kreativen Ideen zu begegnen. Johannes Kopp zum Beispiel, der hat ein Weingut in Baden-Baden und er hat die Weinlese dieses Jahr einfach schon deutlich früher begonnen. Dann haben die Trauben nämlich noch weniger Zucker und dadurch hat der Wein später auch weniger Alkohol.
Aktuell ist wichtig, dass die Weine sehr frisch, sehr leicht daherkommen, auch ein moderater Alkoholgehalt aufweisen, damit einfach ja, die Leute Spaß am Glas Wein haben und nicht schon irgendwie früh gesättigt sind. Und gesteigerter Trinkfluss freut natürlich den Wirt und den Winzer. Und ja, das ein oder andere Gläschen wird da bestimmt mehr getrunken.
Ja, und sein Kollege Volker Meier, auch aus Baden-Baden, der geht in Sachen Marketing einen speziellen Weg. Es hat sich nämlich gezeigt, dass das ganze Jammern nichts bringt, also dass man immer nur die Leute quasi anbettelt, mehr deutschen Wein zu kaufen. Mhm. Das funktioniert so nicht, sagt auch die Wissenschaftlerin. Und deshalb bietet Volker Meier Weinverkostungen mit passendem Zwiebelkuchen an oder Picknick im Weinberg. Also ihm geht es darum, so ein ganzes Lebensgefühl rüberzubringen.
Und ich denke, wenn man das den Kunden so weiterbringt und die das Lebensgefühl dann auch im Karton mit 6 Flaschen Wein oder mehr mit nach Hause tragen, dann ist das schon.
Also wir merken uns, der diesjährige Wein soll richtig gut werden. Die Winzer haben aber trotzdem zu kämpfen, stellen sich aber den Herausforderungen mit vielen guten Ideen. Und ja, wer die deutschen Winzer unterstützen will, sollte also wirklich mal mehr deutschen Wein kaufen und weniger den französischen, italienischen oder spanischen.
Magda hat das ganz vorbildlich gemacht. Sie hat mir nämlich letztes Jahr zu Weihnachten eine Flasche Wein geschickt. Und das war tatsächlich Wein aus Brandenburg, von einem Weingut direkt an der Grenze zu Berlin. Sehr gut.
Genau, wenn schon, denn schon. An mir soll es nicht liegen, dass die deutschen Winzer pleite gehen. Wir sagen schon mal tschüss. Morgen sind Annika und Moritz hier für euch da. Und Uli und ich und ihr, wir hören uns alle übernächste Woche hier wieder. Macht's gut, ihr Lieben.
Auf Wiederhören.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.